Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer.
In the summers I would work in steel mills. And I worked in steel mills because it was the quickest way to make the most amount of money. They were like sweatshops. But I'm not in love with steel. I mean, I've been identified with it, but I'm more interested in making structures and spaces and places.
Richard Serra hat in Stahlwerken gearbeitet, da verdiente er einfach am meisten. Er war nicht verrückt nach Stahl, er wollte Strukturen und Räume schaffen. Im Alter von 85 Jahren ist der US-amerikanische Künstler auf Long Island bei New York gestorben. Eine Würdigung hören Sie gleich. Wie in Paris 1874 der Impressionismus erfunden wurde, kann man im Musée d'Orsay erleben. Über Virtual Reality. Außerdem, wie sich Theater in Finnland und Estland zu Russland positionieren. Und eine Konferenz der Allianz der Europäischen Akademien gegen Rechtsextremismus in Berlin. Holpriger Titel, viel versammelter Geist, so viel kann man sagen. Richard Serra hat riesige Skulpturen aus tonnenschwerem, rostenden Stahl geschaffen, die aber vor allem von oben luftig wirken konnten oder natürlich wie Schnecken, Spiralen oder wie eine gewellte Linie, obwohl das eine überlebensgroße Wand auf einem Platz war. Serras Kunstwerke waren immer Landmarken, etwa die Bramme auf der Halde Altenessen im ehemaligen Steinkohlerevier, ein riesig hohes, vergleichsweise dünnes Stück Stahl, das über 13 Meter in der Erde steckt, aber 14 Meter über sie hinausragt. Über den Meister der schweren Stahlmassen konnte ich mit dem Bildhauer Tony Craig sprechen, britisch-deutscher Künstler, ehemaliger Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie und Herr auch über die ganz große Kunst im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Was Richard Serras Kunst ihm bedeutet, habe ich Tony Craig gefragt.
Ja, Richard Serra ist tatsächlich ein Künstler und Bildhauer, die ich als 20-jähriger Student ganz am Anfang von meiner eigenen Arbeit sehr bewundert habe. Er hat damals im Vergleich zu diesen Riesenskulpturen sehr interessante Experimente gemacht mit Materialien wie Stahl und Blei und anderem Material. Und die waren, obwohl die manchmal sehr schwer waren, die waren auch manchmal in Galerien. Und es ist natürlich eine Zeit, wo Skulpturen in den 50er, 60er Jahren immer noch überwiegend eine figurative Bedeutung gehabt haben. Richard Serra hat Experimente mit dem Industrieformat des Materials. Er hat es dann als ein Erlebnis, ein elementares Erlebnis mit Material und Raum uns angeboten mit seinen Arbeiten. Und er hat auch später eine Dimension in seine Arbeiten gebracht, die dann wirklich so über die menschliche Normalmaß für eine Skulptur uns bekannt ist.
Sie sagen, Material im Raum, das Wichtige mit seiner Kunst, bei seiner Kunst, war ja tatsächlich auch diese sehr unterschiedliche Wahrnehmung, die man von seinen Werken haben konnte. Also abhängig davon, ob man zum Beispiel von außen, von oben oder auch von innen schaute.
Ja, natürlich. Ich meine, sein Herkunft, bildhauerisch gesehen, ist natürlich der Minimalismus. Und der Minimalismus war in den 60er Jahren eine sehr, sehr wichtige und beeinflussreiche Bewegung in der Kunstwelt. Es hat etwas ganz Neues mit sich gebracht. Es hat das gebracht, dass Menschen nicht sofort etwas wiedererkannt hat wie eine Figur oder eine Landschaft. Die haben ein körperliches Erlebnis mit dem Material gehabt, ein räumliches Erlebnis mit dem Material. Man hat nicht so viel zu sehen, gewisserweise nicht Dinge, also Dinge, die man kannte oder wiederfinden könnte, aber man erlebt irgendwas. Man hat mehr oder weniger herausbekommen, was in sich selbst ist. Das ist der Anfang von Serra und es ist manchmal sehr provokativ und das war so wie sperrend ist und so weiter. Und es gab viele Auseinandersetzungen über seine Arbeiten, weil die Öffentlichkeit das nicht immer verstanden hat. Also wie ein bestimmter öffentlicher Raum in Anspruch genommen werden könnte für eine riesige Minimalskulptur. Als er das entwickelt hat, dieses Experiment, dieses Erlebnis von Raum, ich denke an eine riesige Stahlplatte, die tonnenschwer war, die in das Museum of Modern Art in New York, die an die Decke gehievt war. Einfach das physische Unwohlsgefühl, da runter zu gehen, das war wirklich das Gefühl, dass der Himmel auf den Kopf fallen sollte. Und es ist ein bisschen, natürlich ein bisschen überspitzt, diese Beispiele zu nehmen, aber diese riesige Formen und dann mit einem bisschen Ungleichgewicht zu geben, ist eine ganz neue Erfahrung von uns.
Hat diese Wahl des Materials denn mit seiner Herkunft zu tun? Er hat als junger Mann in Stahlgießereien gearbeitet, als Kind aber eben auch schon gezeichnet. Aber sein Vater hat mit Stahl auf einer Werft gearbeitet.
Ja, natürlich. Er hat einen Bezug dazu. Also wenn man ihn begegnet hat, dann, also nur ihm den Hand zu geben. Handschüttel hat er wie so eine Metallarbeit, eine fürchterliche Griff, muss man sagen, für einen Mann, der als Person natürlich sehr tough sein könnte, auch sehr aggressiv im Gespräch, aber auch eine sehr zarte Natur hat auf gewisse Weise. Ich bin ihm in spät 70er Jahren, früh 80er Jahren begegnet. Und er war ein unheimlich freundlicher, zu mir auf jeden Fall ein sehr, sehr freundlicher Mensch und auch für die jüngeren Künstler eigentlich sehr aufgeschlossen und interessiert zu sehen, wie das also weitergeht. Ohne Zweifel hat er vor allem für seine eigenen Interessen, seine eigenen Ästhetik sich eingesetzt.
Für Deutschland sind ja zwei Dinge wichtig im Zusammenhang mit Richard Serra. Erstens, dass die meisten seiner Werke nach Modellen tatsächlich in Deutschland hergestellt wurden. Und dann, dass er die ursprüngliche Idee für dieses ja auch sehr lange umstrittene Holocaust-Mahnmal in Berlin gestiftet hat, sozusagen, nämlich das Stehlenfeld.
Ja, genau. Er hat einfach diesen Hintergrund gehabt, dass er das in Deutschland, also mit einer, nicht mit einer Ambivalenz, das will ich nicht sagen, aber er ist die Geschichte sehr bewusst, hat es immer wieder auch im Gespräch erwähnt, die Geschichte. Aber er hat das natürlich in Erinnerung behalten wollen. Aber alles, was er gemacht hat, ist einfach in den Materialien, in den Maßstab, das er genommen hat, das alles war ohne Zweifel monumental. Er hat eine Monumentalität geprägt, die nie davor gewesen ist und sehr elementar. Das wird sehr lange sein, bevor irgendjemand seine Maßstäbe übertreffen kann.
Tony Craig, selbst Bildhauer, zum Werk von Richard Serra, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. 70 größere und kleinere Kulturinstitute aus 18 Ländern umfasst die Europäische Allianz der Akademien. Ihr Programm: Vernetzung und gegenseitige Unterstützung für bedrohte Kunst. Die Allianz protestierte beispielsweise, als Agnieszka Hollands Flüchtlingsfilm Green Border von der polnischen Peace-Partei mit Nazi-Propaganda verglichen wurde. Akademievertreter fahren auch schon mal nach Ungarn, um gegen die Kürzung finanzieller Mittel für die Kultur zu demonstrieren. Am Montag begann eine Konferenz der Allianz in Berlin, die unter dem Titel »Das Klima, in dem wir leben, die Bedrohung von Kunst und Kultur durch Nationalismus und Rechtsextremismus« auf die Tagesordnung setzte, die am derzeit aktuellsten Thema aber nicht vorbeikam. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Ja, in Worten schläft der Schmerz, aber er wird so oft übersehen, kleingeredet oder sogar verhöhnt. Empathie wird selektiv nach politischen Ansichten verteilt. In den Debatten, die wir aktuell hier in der Kunst- und Kulturwelt führen, meine ich, eine hohe Maß an Arroganz und Ignoranz zu spüren.
Der israelisch-deutsche Publizist und Pädagoge Meron Mendel über die Reaktionen aus Kunst und Kultur auf den Krieg im Gazastreifen. Er moniert eine Entmenschlichung im Diskurs, die auf der einen, der linken oder kritischen Seite dazu führe, israelische Stimmen auszuschließen und auf der anderen Seite kritische Stimmen schnell als antisemitisch zu markieren. Oder die vermeintliche Sache Israels zu vereinnahmen, was Mendel etwa bei der AfD beobachtet.
In Deutschland werden Palästinenser pauschal als Antisemiten dargestellt. Und ganz vorne ist dabei eine antisemitische Partei, die sich auf einmal als Beschützerin für Juden in diesem Land inszeniert. Und das ist wirklich bitter, das ist ein Trauerspiel, wenn Rechtsextremisten mit dem Antisemitismusvorwurf versuchen, offenen Rassismus zu legitimieren.
Wie reagieren Kunst und Kultur auf die großen politischen Krisen der Gegenwart? Auf den politischen Klimawandel durch den Ukraine- und Gaza-Krieg und den Vormarsch der extremen Rechten in ganz Europa. Und wie auf die Klimakatastrophe durch die Erderwärmung. Fragen, mit denen sich der Kongress in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor in Berlin in Vorträgen, Diskussionen, aber auch Lesungen und künstlerischen Projekten auseinandersetzte.
Wir wissen genau, dass die Demokratie in Gefahr ist in mehreren Ländern, nicht nur in Polen oder in Ungarn, hauptsächlich in Ungarn, sondern auch in Italien, auch bei uns in Deutschland.
Janine Meerapfel, die Präsidentin der Akademie der Künste. Die Situation in Ungarn war ein Schwerpunkt auf dem Kongress. Nach fast 14 Jahren rechtsnationaler Regierung hätten dort viele Künstler resigniert, sagt Marion Döring, Moderatorin der Diskussionsrunde, unter Druck künstlerische Arbeit in schwierigen Zeiten.
Man hat das Gefühl, da hat die Regierung Orbán wirklich schon ein, zwei, vielleicht drei Generationen zerstört. Und man fragt sich, wie kommen die da wieder raus, obwohl es auch tolle, engagierte Künstler und Künstlerinnen gibt.
In Polen stellt die rechtsnationalistische PiS-Partei zwar nicht mehr die Regierung, aber auf kommunaler Ebene versucht sie nach wie vor Kunst und Kultur zu lenken, berichten die Leiterin des MOSAK, des Museums für moderne Kunst in Krakau, und ihre Kollegin vom renommierten Krakauer Slowacki-Theater. Auch in Spanien regiert die rechtsradikale Partei Vox bereits auf kommunaler Ebene und in einzelnen Bundesländern mit. Also wie mit rassistischen, antisemitischen oder anderen menschenverachtenden Positionen umgehen. Was ist etwa von der Kunstfreiheit gedeckt? Braucht es eine genauere Definition durch den Gesetzgeber, ein Code of Conduct, wie er etwa in der deutschen Kulturpolitik diskutiert wird? Janine Meerapfel bezieht hier eine klare Position.
Ich finde das sehr gefährlich, denn wir haben unser Grundgesetz, das reicht, das gibt uns unser Code of Conduct. Während wenn man ein Code of Conduct jetzt aufbaut und übermorgen wir eine rechtsnationalistische Partei haben, was passiert mit diesem Code of Conduct denn?
Am Ende des Kongresses am Brandenburger Tor gibt es keine fertigen Thesen zu großen Themen und auch keine Patentlösungen, wie Kunst und Kultur mit den Krisen und Kriegen der Gegenwart umgehen sollen. Es war vielmehr ein Work in Progress, bei dem ein nachdenklicher Ton vorherrschte. Eine Begegnung gemeinsamer und unterschiedlicher Erfahrungen in einem inhaltlich und künstlerisch weit gespannten Rahmen. Leider oft eingeengt durch einen rigorosen Zeitplan, der notwendige Diskussionen oft nicht zuließ. Was bleibt vom europäischen Traum? Der 86-jährige ungarische Filmemacher István Szabó erzählt am Ende seines Vortrags über Leben und Überleben in Mitteleuropa, von der Habsburger Monarchie über die NS-Diktatur und den Stalinismus bis in die Gegenwart, einen kafkaesken Traum. Er führt fernöstliche Touristen durch eine europäische Stadt und geht dabei immer nur an Ruinen entlang.
An Ruinen des Kolosseums, der Brücke über die Drina, an die Ruinen der Akropolis, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, an Barackenruinen des Lagers in Auschwitz. Soll das Europa sein, fragt man mich. Ist das Europa?
Die Konferenz Das Klima, in dem wir leben, der Europäischen Allianz der Akademien in Berlin. Wolfgang Martin Hamdorf berichtete. In ihrem Essay Putins Krieg gegen die Frauen beschreibt die finnisch-estnische Schriftstellerin Sophie Oksanen sowohl die Gewalt gegen Frauen in der russischen Kultur als auch den russischen Angriff auf Freiheitswerte, wie sie der Westen vertritt. Oksanens neues Stück kam vor kurzem am finnischen Nationaltheater in Helsinki auf die Bühne mit ähnlichen Thesen über das umfassend repressive Regime unter Putin. Und das ist nur ein Beispiel für Theaterpositionen, die sich im Nordosten Europas mit dem mächtigen Nachbarn beschäftigen. Eberhard Spreng war für uns vor Ort und erzählt zunächst die Geschichte des Stücks.
Wille wird seit 2 Monaten in einer Moskauer Psychiatrie festgehalten. Er ist der Sohn eines finnischen Erdbeerbauern, den seine Mutter und seine Großmutter unter einem falschen Vorwand heimlich in die russische Metropole geschickt haben. Der Grund: die beiden hoffen, der dortige Psychiater werde aus dem jungen Homosexuellen einen Mann mit heterosexuellen Bedürfnissen machen. Das Stück der finnisch-estnischen Schriftstellerin Sophie Oksanen spielt im März 2022, zu Beginn des russischen Angriffskrieges. Die Autorin erläutert:
Es geht um die Konversionstherapie und Russlands staatlich geleitete Homophobie. Sexuelle Minderheiten sind dort ein Symbol für westliche Werte. Russlands Verteidigungsministerium veröffentlichte vor kurzem ein illustriertes Kinderbüchlein, das russische Soldaten als mutig und ukrainische als Homosexuelle darstellt. Das illustriert die russischen Vorstellungswelten.
Der Fall Wille wird in Oksanens Stück zum Politikum. Der Psychiater wittert eine Chance. Er hofft auf ein alleiniges Patent für sein Verfahren. Das Stück ist das Sittenbild einer korrupten russischen Gesellschaft, in der sich erzkonservative Werte mit Geschäftemacherei verknüpfen. Die Autorin spricht von einer Kultur systematischer Manipulation.
Die Russen verdrehen die Worte. Das verwirrt die westlichen Länder. Wenn sie von Nazis oder Faschisten reden, dann meinen sie einfach nur Menschen, die mit der russischen Politik nicht einverstanden sind, nicht von ihnen beherrscht werden und ihre Souveränität behalten wollen.
Viele von Oksans Romanen spielen in Estland, das Finnland aufgrund historischer Parallelen eng verbunden ist. Ähnlich wie die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas jüngst bei ihrem Besuch in Deutschland, formuliert Sophie Oksan deutliche Warnungen an westliche Demokratien.
We all know Russia's occupation label.
Wir kennen Russlands Besatzungsagenda aus einer langen Geschichte. Seit den Massendeportationen in baltischen Ländern in den 1940er Jahren. Es ist immer dasselbe. Erst liquidieren oder deportieren die Russen bestimmte ethnische Bevölkerungsgruppen und dann werden diese Menschen durch Russen ausgetauscht.
Nur gut 2 Stunden mit der Fähre trennen Helsinki von Tallinn, der Hauptstadt Estlands. In dem baltischen Land leben infolge der sowjetischen Bevölkerungspolitik 1/4 Russen. In Tallinn zeigt das Dramatheater Lina de Pöle-Termine brennende Städte der estnischen Schriftstellerin Kai Areleit. Auch sie erzählt Geschichte in der Form eines Familiendramas aus der Sicht einer Schülerin in der von dem Zweiten Weltkrieg und von Sowjetrussland gezeichneten estnischen Stadt Tartu der 1950er und 60er Jahre. Die Autorin erkennt historische Muster.
Die Spannungen damals unterscheiden sich nicht so sehr von den aktuellen. Heute ist die Frage, welche Wahrheit vorherrscht? In welchem Informationshorizont lebt man? Viele in unserer russischsprachigen Bevölkerung leben im Informationshorizont des Kremls und nicht in dem des Westens. Friedliche Diskussionen sind deshalb nicht mehr möglich.
Zwei Jugendliche trällern ein russisches Kinderlied, während die Elterngeneration unter der bitteren Vorgeschichte und der sowjetestnischen Wirklichkeit leiden, hält die Autorin in der Begegnung der estnischen Schülerin mit ihrem russischen Freund an der grundsätzlichen Chance der Verständigung fest. Wie in vielen anderen Theaterstücken tun sich zwischen den Generationen ideologische Gräben auf. Die baltische Theaterliteratur legt beispielhaft deren Grenzziehungen offen. Sophie Oksanen über ihr neues Stück.
Das Stück ist eine Metapher für eine letztlich umfassende Umerziehungsstrategie in Russland. Das Ziel ist dort der Homo Putinicus. Wenn wir vom Krieg in der Ukraine sprechen, dann müssen wir daran denken, dass Russland ihn auch gegen den Westen und dessen Werte führt.
Wer die künftigen geopolitischen und kulturellen Konflikte realistisch einschätzen will, dem helfen die Reflexionen der Frauen aus der nordöstlichen Randlage Europas.
Über Theaterpositionen aus Finnland und Estland berichtete Eberhard Spreng. Die Impressionisten starteten bekanntlich ganz klein, erfolglos und eher verlacht in Paris, bevor die Bilder aus Farbklecksen, die so wunderbar das Licht einfingen, zu der Strömung der Moderne wurden. Im Pariser Musée d'Orsay, dem Tempel des Impressionismus, lässt man jetzt die allererste Ausstellung mit Hilfe von Virtual Reality wieder aufleben. Stefanie Markert war dort.
Nous y sommes, Degas. Et je m'avoue plutôt satisfait de notre travail d'accrochage.
Wir haben es geschafft, Degas. Ich bin eher zufrieden damit, wie wir die Werke aufgehängt haben. Nicht Rand an Rand bis zur Decke wie in der offiziellen Malerei- und Skulpturmesse.
Comme l'on voit au salon de peinture et de sculpture.
Wir schreiben den 15. April 1874 und belauschen Renoir um 8 Uhr abends auf der Vernissage der ersten Impressionistenschau. Er blickt zufrieden auf sein Pariser Mädchen, eine Dame in Blau, und Degas Büglerin ist auch nicht weit. So klingt es unter dem Augmented Reality Helm, den Dutzende in einem schwarz-weißen Raum des Musée d'Orsay tragen. Sie bewegen sich wie von Geisterhand. Emmanuel Guerriero, Chefentwickler der Firma Emissive, weiß warum. Sie erleben 45 Minuten lang ein Abenteuer und das auf 450 Quadratmetern. Wir können ein Stück vom Boulevard des Capucines nachstellen mit dem Atelier des Fotografen Nada. Denn dort fand die berühmte erste Ausstellung der Impressionisten statt. So wollen wir VR nicht nur für Gamer, sondern für ein breiteres Publikum im Museum öffnen. Es gibt keine bildliche Darstellung des Ereignisses. So haben Experten Luftaufnahmen, Grundbücher, Skizzen, Zeitungsartikel und Rechnungen ausgewertet, etwa jene über 3.341 Franc für einen rotbraunen Stoff. In der realen Ausstellung steht Kuratorin Sylvie Patry. Ist die Jubiläumsschau authentisch?
Ce serait tout simplement une mission impossible.
Das wäre eine nicht machbare Mission, denn unter den über 200 damals ausgestellten Werken sind heute nur rund 40 identifiziert. 28 davon haben wir aufgehängt. Dank eines Journalisten, der damals die erste Impressionistenschau besucht hat, wissen wir, dass sie an Wänden hingen, die mit rot-braunem Leinen bespannt waren. So versuchen wir dem Besucher das Gefühl zu geben, in der damaligen Schau zu flanieren, die Kunstgeschichte geschrieben hat. Das Bild Impression, Sonnenaufgang, das Claude Monet zwei Jahre zuvor im Hafen von Le Havre malt, ist das Titelbild der Ausstellung.
Impression Soleil Levant est sans doute l'œuvre la plus emblématique.
Es ist das emblematischste Bild, das allein resümiert, was 1874 passiert, als der Impressionismus eingeläutet wird. Es wird der Bewegung seinen Namen geben. Eine maritime Landschaft, die den Hafen von Le Havre darstellt, mit all den Kränen und Industrieanlagen. Ein Kritiker schreibt damals, es sei impressionistisch, was anfangs ein Schimpfwort, eine Beleidigung war. 1874 hängen auf der Konkurrenzmesse 4000 Bilder. Der Staat kauft fast 170 davon. 300.000 Besucher kommen. Zu den Impressionisten gerade 3500. Sie werden 4 Bilder los. Berthe Morisot tanzt damals auf beiden Hochzeiten. Allein bei den Impressionisten ist die Kunstpionierin mit 9 Werken vertreten. Darunter, wie auch 150 Jahre später, die Wiege. Ein zartes Bild, auf der Berthes Schwester ihr Kind hütet.
Ce sujet me touche et me préoccupe.
Das Sujet berührt und sorgt mich, denn meine Schwester hat seit ihrer Hochzeit keinen Pinsel mehr in die Hand genommen. Die Männer denken, sie können einfach eine ganze Existenz einnehmen.
Les hommes croient facilement qu'ils occupent toute une existence.
Die wohlhabende Berthe Morisot schafft es dagegen, Karriere und Familie zu verbinden. Nizza widmet ihr in diesem Jahr eine ganze Ausstellung. Kuratorin Sylvie Patry:
Plus de 170 chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay.
Mehr als 170 Meisterwerke des Musée d'Orsay sind derzeit ausgeliehen an Museen in allen Regionen Frankreichs. Es gibt der 150-Jahr-Feier des Impressionismus ein nationales Format. Wir feiern dieses Datum nicht nur in Paris.
Pas seulement à Paris.
Aber in Paris, und das war erst der Anfang, Stephanie Markert berichtete. Theater für die Demokratie, so heißt die Kampagne des Deutschen Bühnenvereins am heutigen Welttheatertag. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Und dieser Tag wird immerhin schon seit 1961 begangen. Für Freiheit und Vielfalt setzt sich Bühnenvereinspräsident Carsten Broster ein. Er ist zugleich Hamburgs Kultursenator.
Wir haben eine Kampagnenwebsite theaterfuerdiedemokratie.de gestartet, auf dem man viele Aktionsformen und Beispiele schon sieht, von Filmen, wo Theater sozusagen ihre interne Vielfalt in allen Betriebsteilen zeigen, über Spielplangestaltung, die das Thema Demokratie in den Mittelpunkt rücken, bis hin zu Theatern, die sagen, wir laden auch zum Stadtgespräch und zum gesellschaftlichen Verhandeln darüber, wie wir leben wollen, ein. Gibt es da eine große Bandbreite und es geht eher darum, das Bewusstsein und auch den Mut in den einzelnen Häusern dafür zu stärken, sich dieser Themen anzunehmen und zu sagen, wir gehen in diese gesellschaftliche Debatte rein und wir öffnen unsere Häuser für diese Auseinandersetzung, in der unsere Gesellschaft jetzt steht.
Sagt Bühnenvereinspräsident Carsten Broster zum heutigen Welttheatertag, der ein Zeichen setzen will für ein demokratisches Miteinander, eine offene und vielfältige Gesellschaft. Die ARD-Hörspieltage wurden letztes Jahr 20 Jahre alt. Nicht ganz so alt ist der Deutsche Hörspielpreis. Der vom Senderverbund seit 2006 vergebene Preis wird eingestellt. Die Initiative dazu kam von den Hörspielredaktionen der ARD-Sender selber. Es gäbe immer mehr Kooperationen, dazu gehöre auch eine virtuelle Gemeinschaftsredaktion für das Hörspiel. Daher sei ein Wettbewerb als Binnenkonkurrenz wenig plausibel und zeitgemäß und nach außen nicht vermittelbar, sagte ein ARD-Sprecher. Jenny Zilker, zuletzt Vorsitzende der Hörspielpreis-Jury, sagte uns zu diesem Verlust:
Ich verstehe die Beweggründe der KollegInnen, finde es aber natürlich trotzdem schade, weil ein Preis Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für Hörspiele verstärkt und so eine Auszeichnung eben auch bleibt.
Auch der Südwestrundfunk stellt um und nennt seine Kulturwelle SWR 2 ab Mitte April SWR Kultur. Damit verändert sich auch das Sendeschema. Am Abend werden Wochentagssendungen zu Kultur am Abend zusammengefasst. Ab Mitte April soll es in den ARD Kulturwellen künftig samstags abends Oper geben. Und ab Herbst dann soll bei den Kulturwellen wochentags ab 20 Uhr gemeinsame Programme ausgestrahlt werden.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend. Und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.